und herzlich willkommen. Sie hören 45 Minuten Zukunft. Das ist der Podcast des Thünen-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und Fischerei, berät auch die Politik zu diesen Themenfeldern, denn es gibt da eine Menge aktueller Fragen für die Forschung, für die Gesellschaft, natürlich auch Probleme, aber eben auch Lösungsansätze. Und das alles möchten wir diskutieren hier in diesem Podcast in insgesamt 14 Folgen. Mein Name ist Lydia Heller. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, also ich möchte zugespitzt sagen, das ist so mitten heraus aus dem Spannungsfeld von Dorfidylle einerseits, war so mein Eindruck, und großer Industrie andererseits. Da haben wir zum Beispiel den kleinen Bauernhof oder den Dorfladen, also kleine Betriebsstrukturen in der Landwirtschaft. Und dann ist da die Frage, ob diese kleinen Strukturen den großen tatsächlich überlegen sind. Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Ist klein zum Beispiel immer auch gleich Bio oder führt dagegen ein großer, sagen wir, Tierproduktionsbetrieb zwangsläufig zur Tierquälerei? Und wieso haben wir überhaupt dieses Bild im Kopf? Und ich würde mich da gar nicht ausnehmen, dass klein immer irgendwie kuschelig und gut ist und groß eher nicht so gut. Und welche Art Betriebe brauchen wir denn hier und heute für eine klima- und umweltfreundliche Landwirtschaft, die Produzenten und Konsumenten gleichermaßen, würde ich sagen, ernährt? Und Fragen wie diese möchte ich erörtern mit Bernhard Forstner vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft in Braunschweig und Stefan Mann, Leiter der Forschungsgruppe Sozioökonomie am Schweizer Institut Agroskop. Herzlich willkommen an Sie beide. Sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Guten Tag.
Dann klären wir doch zuerst mal, würde ich sagen, wovon wir überhaupt reden, wenn wir von groß und klein in der Landwirtschaft reden. Was ist denn in Deutschland, Stefan Mann, überhaupt ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb? Und ab wann spricht man von einem großen? Wonach wird das üblicherweise überhaupt bemessen?
Das ist eine gute Frage, weil meistens erhält man auf diese Frage eine Antwort in Hektaren. Also in der Schweiz sagen wir in Hektaren, in Deutschland würde man sagen in Hektar. Aber dann wäre das vielleicht ab 100 Hektar ist der Betrieb dann zum Beispiel groß. Bis zu 20 Hektar ist ja sehr klein. Aber das ist eine sehr landwirtschaftliche Definition. Wenn man sich die Unternehmen in anderen Branchen anschaut, wird immer mit ganz anderen Zahlen gemessen, über die wir in der Landwirtschaft eigentlich kaum reden. Zum Beispiel aktiver Umsatz, Anzahl Arbeitskräfte. Das ist also ein Spezifikum der Landwirtschaft.
Und wird das, höre ich da heraus, also wird das möglicherweise noch, also sollten wir darauf achten, wenn wir jetzt hier weiter diskutieren, ist das ein Punkt? Es gibt andere Bemessungsgrößen und die sind möglicherweise, spielen die eine größere Rolle?
Die Hektar sind einfach immer sehr greifbar und ich denke, in den nächsten Minuten werden wir davon auch kaum wegkommen, über die Hektar zu sprechen, weil wir auch kaum wissen, wie hoch die Aktive eines Betriebs dann im Einzelfall sind beispielsweise. Aber man muss einfach im Kopf haben, ein 20 Hektar Betrieb, der Mutterkühe hat eigentlich eine ganz andere Größe als ein 20 Hektar Betrieb, der Weinbau betreibt.
Jetzt ist eine Sache immer wieder zu lesen und zu beobachten. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt ab. Es gibt immer weniger. Die werden aber dafür umso größer und zwar eben genau gemessen an diesem Kriterium Fläche. Die sind beeindruckend, die Zahlen. 1,5 Millionen Höfe habe ich gelesen. 1960 gab es die noch in der damaligen Bundesrepublik und 2020 waren es dann noch knapp 263.000. Aber dafür stieg dann deren Größe von rund 9 Hektar auf ungefähr 62. Und es steigt auch die Zahl der Betriebe, die mehr als 100 Hektar bewirtschaften. Womit hat das zu tun? Was treibt diesen Strukturwandel, Bernhard Forstner?
Ja, zum einen sicherlich die technischen Möglichkeiten. Also man nennt das gewöhnlich technischer Fortschritt. Ich würde einfach von Entwicklung sprechen, weil mancher Fortschritt eben kein Fortschritt ist, wie man Jahre später erkennt. Dann natürlich auch die Einkommensbedürfnisse. Wenn man mit einer Arbeitskraft anstatt früher 10 Hektar jetzt eben 100 Hektar bewirtschaften kann, dann wird sicherlich auch der Bedarf entsprechend ansteigen. Die Betriebe wachsen, manche können einkommensmäßig nicht mehr im Wettbewerb bestehen. Und die Besseren, die es immer gibt, in jeder Gruppe gibt es ein oberes Drittel, ein unteres Drittel. Die Besseren setzen sich eben durch und die anderen scheiden aus. Und dann hängt es sehr davon ab, wie die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind. Wenn es gute außerlandwirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten gibt, dann vollzieht sich der Strukturwandel sicherlich schneller. Und wenn es die nicht gibt, eben entsprechend langsamer. Und dann kommen viele andere Faktoren noch mit dazu, der Konsum, die Märkte. Aber es gibt eben vielfältige Treiber für diesen Strukturwandel. Hinzu kommen da manchmal auch politische Einflussgrößen, Förderung, ja, oder auch Verbote, rechtliche Rahmenbedingungen, wie man zum Beispiel auch in Ostdeutschland gesehen hat, ja, wo man dann eine ganz andere Form von Strukturwandel in kurzer Zeit erlebt.
Ich würde gerne noch ergänzen, wenn ich darf, dass diese Perspektive, die Betriebe werden immer größer, das ist ganz stark eine Perspektive des globalen Nordens. Also beispielsweise war ich in Westkenia vor 3 Jahren, dort werden die Betriebe immer kleiner, haben inzwischen eine Durchschnittsgröße von 0,1 Hektar erreicht. Also da müssen wir sehr relativieren, wo auf welche Teile der Erde trifft das zu, was wir beschreiben. Und das ist eben wirklich vor allem Europa und Nordamerika. Als ich da in Westkenia war und die mir erzählten, sie seien inzwischen angekommen bei einer Durchschnittsgröße der Betriebe von 0,1 Hektar, war ich dann etwas beunruhigt und habe gefragt, ob man diese Entwicklung nicht umkehren könnte, dass die Betriebe doch wieder etwas größer und effizienter werden. Und es hat mich selten davor jemand so ausgelacht, wie die Kollegen dort das dann nach meiner Frage gemacht haben. Und sie meinen, ich könnte ja mal versuchen, am Boden zu ziehen, ob es dann größer wird. Also es geht eben nicht, dass man solche Entwicklungen einfach nur so, weil man es will, umkehrt, sondern die Menschen brauchen die Fläche, weil sie oft keine Alternative dazu haben, sich mit Landwirtschaft, als sich mit Landwirtschaft selber zu ernähren.
Wir reden über Deutschland hier, aber man muss offenbar genauer hingucken.
Genau. Also das, was Sie aus Kenia berichten, das wird ja auch bestätigt durch den letzten Weltagrarbericht, der feststellt, dass die Kleinbauern gestärkt werden sollten zur Ernährungssicherung. Das Problem ist nur, es werden immer mehr Menschen dort und man kann am Boden nicht ziehen, wie Sie sagen. Ja, und das heißt, das Problem wird dennoch ein Problem bleiben. Nur es wird nicht gelöst, indem man dort Großlandwirtschaft und indem man einführt und indem man dort fremde Investoren aufs Land lässt, weil die produzieren im Grunde für den Weltmarkt dann und nicht für den lokalen Markt.
Ja. Und vermutlich eben auch umgekehrt nicht. Es wird auch nicht dadurch gelöst, weil es, wenn im Weltagrarbericht steht, Kleinbauern stärken, gilt das nicht unbedingt auch wiederum rückwirkend für Europa oder jetzt für Deutschland.
Das hat mit Deutschland definitiv nichts
gar
zu
nicht
tun.
Zu tun, genau. Ja. Aber das ist wichtig, offenbar diese Unterscheidung zu machen, also wenn man über Groß und Klein redet.
Hinzu kommt, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, Sie haben es gesagt, Opportunitäten der Bevölkerung auf dem Land. Wenn ich irgendwo anders arbeiten kann, dann verlasse ich den Bauernhof. In Deutschland haben wir Fachkräftemangel. Die Leute können woanders gut Geld verdienen, und zwar mehr als in der Landwirtschaft. Unterschied wie Tag und Nacht. Ich würde gerne noch zu dem ersten, die Definition, was ist eigentlich groß und was ist klein, etwas ergänzen. Wir vergleichen immer innerhalb der Landwirtschaft, wenn wir über sowas sprechen. Und Herr Mann hat das schon ein bisschen geweitet, das Feld. Und es gibt eine Definition auf EU-Ebene, die ist auch natürlich in Deutschland gültig, von KMU, sogenannte kleine und mittlere Unternehmen. Und sie sind ganz klar definiert nach Bilanzsumme, nach Beschäftigte und nach Umsatz. Und da sind wir in ganz anderen Größenordnungen. Da würden wir dann sagen, dass eigentlich die landwirtschaftlichen Betriebe fast alle klein sind.
Da habe ich gleich nochmal eine Nachfrage dazu. Ich wollte aber vorher, was mir noch aufgefallen ist, nochmal fragen, diese Sache mit den Hektar, das hatten Sie ja gerade auch angedeutet, das betrifft doch eigentlich nur Pflanzenproduktion, oder? Oder wie ist denn das bei den Tierhaltern? Weil da geht doch die Zahl der Nutztiere zurück, habe ich gelesen, aber die Betriebe werden trotzdem größer?
Die Betriebe werden größer, die Zahl der Nutztiere geht national zurück, aber einzelbetrieblich geht sie nicht zurück. Also was ein Betrieb an Hühnern oder an Rindern hält, die Zahl steigt weiter.
Völlig richtig. Und ich denke, dass man, wenn man über Größe redet, muss man immer über Einkommenspotenzial sprechen. Und Hektare ist eine Sache, wobei man unterscheiden muss, auf dem Hektar kann ich extensiv Getreide anbauen, aber ich kann eben auch Wein oder Sonderkulturen anbauen. und je mehr Wertschöpfung ich auf dem Hektar produziere, ob mit Tierhaltung oder ohne Tierhaltung, umso weniger Fläche brauche ich, um mein Einkommen zu erzielen. Das heißt, man müsste sich den Standard-Output, das ist so eine ökonomische Größe, anschauen, der dann tatsächlich Ackerbau, genauso wie die Viehhaltung oder andere Bereiche, gibt ja auch landwirtschaftsnahe Dienstleistungen, wie Urlaub auf dem Bauernhof oder wie auch immer, der das alles beinhaltet. Erst dann kann man eigentlich eine Größe, die sich in der Regel ja auf dem landwirtschaftlichen Haushalt bezieht, definieren und vergleichen.
Zu dem Punkt, verglichen mit anderen Betrieben aus der Industrie sind landwirtschaftliche Betriebe eigentlich alle klein. Das finde ich total interessant, weil warum haben wir dann zum Beispiel jetzt diese Diskussion überhaupt? Also warum ist denn dann Strukturwandel hin zum Größeren überhaupt ein Problem? Also dann gibt es das doch nicht.
Weil unser Referenzwert eben nicht die Industriebetriebe sind, sondern die Landwirtschaft von vor 20 oder 50 Jahren. Und dort waren eben in Deutschland oder auch in der Schweiz die Betriebe alle deutlich kleiner. Und deswegen empfinden wir sie jetzt als groß.
Und was ist daran nicht gut?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, es gibt schon den ein oder anderen objektiven Nachteil, wenn Betriebe zu groß sind. Da, wo ich mich mit beschäftigt habe, ist vor allem das Soziale. Also eben, ich arbeite ja in der Schweiz, dort haben die Betriebe eine Durchschnittsgröße von 20 Hektar. Hier in Deutschland ist es mehr als das Doppelte. Und dann habe ich mal die Diskurse angeschaut, die in der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung im Internet sozusagen in den Foren zur Diskussion so über Landwirtschaft geführt werden. Und da hatte ich das Gefühl, in Deutschland ist man so weit weg von den landwirtschaftlichen Betrieben, dass man eigentlich eher Angst davor hat, von dem, was diese landwirtschaftlichen Betriebe produzieren, vergiftet zu werden, übertrieben gesagt. Die Landwirtschaft ist also eine große Blackbox, während man in der Schweiz da immer noch den Kontakt pflegt und deswegen eher sozusagen im Miteinander Verbesserungsvorschläge macht.
Ich meine, es gibt Untersuchungen dazu aus Göttingen, auch hier Social Lab, hier am Thünen-Institut. Was denn der Konsument oder die Gesellschaft unter Groß und Klein versteht? Was ist ein großer Milchviehbestand? Was ist ein großer Sauenbestand? Und was man festgestellt hat, ist, dass die Vorstellung von dem, was in der Realität ist, völlig an dem vorbeigeht, was die Leute glauben, dass real ist. Das heißt, ein Sauenbestand wurde völlig unterschätzt. Der reale Sauenbestand wurde völlig unterschätzt. Ja? Und auch im Milchviehbereich. Das heißt, wir sind in der Realität schon viel weiter, als der Konsument eigentlich denkt. Und aus dem Grund wird ja auch auf der Milch mit der Almkuh geworben und so weiter. Also man spielt dem Verbraucher und Konsumenten etwas vor, was in der Realität nicht ist. Aber man weiß, der Konsument will das. Er hat eine Vorliebe für klein. Allerdings bin ich der Meinung, dass vieles, was also jetzt auch im Strukturwandel entsteht, auch größere Einheiten, eben auch große Vorteile haben.
Da hake ich jetzt nochmal ein, weil Sie sagen Vorteil. Dieser Strukturwandel, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, der passiert ja aus Gründen. Der hat ja Sinn, ob das die Menschen jetzt in den Köpfen gut finden oder nicht, der hat ja Sinn. Das heißt, der muss ja für irgendjemanden Vorteile bringen. Welche zählen Sie denn noch dazu?
Also das Erste ist ja, man muss die Faktor Preise anschauen, Boden, Arbeit, Kapital. Und wenn man das vergleicht, dann hat sich die Arbeit im Verhältnis zum Kapital enorm stark verteuert. Das heißt, es wurde im Zeitablauf immer mehr Kapital eingesetzt. Also wer Kapital verfügbar hatte, war eindeutig im Vorteil. Größere Einheiten haben natürlich Skaleneffekte. Das heißt, wenn ich anstatt 10 Hektar 100 Hektar bewirtschafte, habe ich einen Kostenvorteil. Und der wird dann natürlich auch umgesetzt, ja, solange das möglich ist. Es gibt Punkte, ab denen dann, weil der Betrieb zu groß ist, sie haben zu viel Logistik im Betrieb, zu weite Strecken, Rüstkosten und so weiter, wo das dann wieder abnimmt. Aber solange sie immer noch einen Vorteil haben durch Wachstum, wird sich dieses Wachstum realisieren, wenn es nicht politisch, regulatorisch eingeschränkt wird. Und man kann jetzt schon sagen, im Hinblick auf Umwelt, Tierwohl, Tierschutz. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen. Man konnte nicht eindeutig feststellen, dass hier ein Zusammenhang mit Betriebsgröße identifizierbar ist für Deutschland. In der Schweiz mag das anders sein, aber selbst im Hinblick auf ländliche Räume, Entwicklung ländlicher Räume, es ist so, in Deutschland gibt es nicht mehr so viele Betriebe. Insofern ist der Einfluss ohnehin nicht mehr so groß in den Dörfern. Und auch da gibt es keinen eindeutigen Befund. Es wird ja hier im Institut für ländliche Räume auch untersucht, keinen eindeutigen Befund, dass Großbetriebe hier einen besonders negativen Einfluss hätten. Wenngleich man erstmal vermuten würde, viele kleine Betriebe, das wäre ja gut für die Entwicklung der Dörfer, der ländlichen Räume. Ja.
Das sehen Sie auch so.
Auf jeden Fall. Also bei sind ja viele Punkte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Wenn wir wirklich mal diesen Tierhaltungspunkt nehmen, da finde ich es eigentlich am eklatantesten, dass Mythos und Realität wirklich sehr weit auseinanderklaffen. Weil eben man schimpft auf Massentierhaltung, als ob sozusagen das Tierwohl umso schlechter wäre, je größer die Gruppe der Tiere ist, die da zusammenlebt. Diesen Zusammenhang gibt es so sicher nicht. Wenn es ihn gibt, dann eher umgekehrt. Also da spreche ich wieder sozusagen aus der schweizerischen Perspektive, wo es so ist, die kleinen Betriebe, die haben ihre Rinder alle noch in Anbindehaltung oder zum großen Teil noch in Anbindehaltung, was wirklich Tierquälerei ist. Die großen Betriebe, die haben dann natürlich irgendwann Laufställe gebaut, wo die Tiere entsprechend Bewegungsfreiheit haben. Das ist mal ein Beispiel dafür, dass also Größe und Tierwohl auch so rum korreliert sein können.
Jetzt haben Sie trotzdem beide schon angesprochen, dass das nicht in den Köpfen der Menschen richtig angekommen ist. Also, dass man so differenzieren muss oder genauer hinguckt, dass zum Beispiel Massentierhaltung, dass viel mehr Tiere zusammengehalten werden, als man denkt, dass zusammengehalten werden, dass das B gar nicht immer so schlimm sein muss. Und das gibt ja trotzdem diese Wahrnehmung, und die hatten Sie schon angesprochen, dass das in kleinen Höfen passiert sowas nicht, und in den großen ist, muss man immer da skeptisch sein. Die wollen uns alle vergiften letztlich, so hatten sie es, glaube ich, genannt. Wo kommt diese Wahrnehmung her?
Das fängt ja schon bei den Kinderbüchern an. In den Kinderbüchern werden ja häufig Bauernhöfe gezeichnet, wo dann irgendwie gerade mal 10 Schweine zusammenleben oder sowas, und das als Idyll dargestellt. Und wenn man dann eben merkt, dass in der Realität eher 500 Schweine in nicht idyllischen Umständen zusammenwohnen, dann stellt man vielleicht diese Korrelation her. 10 Schweine wäre super, 500 geht dann eben schon gar nicht.
Ich glaube auch, also die Kommunikation ist sicherlich defizitär in dem Bereich, ganz klar. Aber wenn in der Presse etwas berichtet wird, dann sind es in der Regel Havarien, große Keulaktionen wegen Schweinepest, weil irgendwo ein Stall gebrannt hat und plötzlich 120.000 Hühner elendig verbrennen. Ja? Und das nimmt natürlich der Verbraucher ganz krass wahr. Ja, da geht es uns vermutlich nicht anders, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwo in einem Schweinebetrieb mit 20.000 Schweinen die Klimaanlage ausfällt und Sie wissen, dass diese Schweine langsam vor sich hin sterben, ja, dann ist das eine ganz grausame Sache, und dann habe ich sofort den Eindruck, groß ist einfach furchtbar, wenn etwas passiert. Und das ist eben dieser Punkt, dass Größe Vorteile hat, ökonomische Vorteile, aber eben auch entsprechende Risiken, wenn etwas nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, verbindet man mit groß im Bereich Tierhaltung tatsächlich sehr negative Effekte.
Ja, aber auch bei also nicht nur bei Tierhaltung, ne, wenn es Pflanzen betrifft, da hat man sofort diese Unmengen an giftigen Pflanzenschutzmitteln oder so im Kopf oder Unmengen Dünger, die das Grundwasser verseuchen und so weiter. Ich wollte aber auf was an...
Ja? Ich sehe das anders, weil der Unterschied zwischen Tierhaltung und Pflanzenbau ist der, dass Sie eben, wenn Sie Pflanzenschutzmittel ausbringen, das ist auf dem Hektar immer das Gleiche. Sie müssen auch, also das Fachrecht und so schreibt Ihnen alles Mögliche vor. Ich würde nicht davon ausgehen, dass beim großen Betrieb dann tatsächlich die Havarien hier wahrscheinlicher sind als bei einem kleineren Betrieb. Bei einem kleineren Betrieb muss man auch dazu sagen, dass häufig auch aufgrund von Fachrecht, Düngeverordnung und so weiter, dann auch Lohnunternehmen mit ins Spiel kommen. Das sind große Unternehmen, die dann beim Kleinbauern die Arbeit übernehmen, ja, und das dann auch so standardmäßig machen. Und das ist nicht der Kleinbauer, der sich auf seinen kleinen Schlepper setzt und dann seine Spritze anwirft, was auch nicht gut wäre häufig.
Trotzdem wollte ich nochmal darauf zurückkommen, auf dieses Bilderbuchbeispiel. Man sieht es ja schon im Kinderbuch, wie so ein landwirtschaftlicher Betrieb aufgezogen wird oder organisiert wird. oder so ein Bauernhof ist es ja meistens, ist ja gar kein Betrieb, es ist ein Bauernhof in diesen Büchern. Ist es nicht auch eine Frage davon, wie sehr man als normaler Bürger, meistens ja dann doch Städter oder Kleinstädter, überhaupt noch zu tun hat mit sowas wie Tieren und Pflanzen?
Eben, genau. Die Entfremdung von der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung zur Landwirtschaft wird immer größer. Und ich glaube, daran liegt es eben auch, dass dann so ein Unbehagen zustande kommt. Woher kommt unser Essen eigentlich? Wer steckt dahinter? Und was ist da vielleicht alles drin, wovon wir nichts wissen? Weil es eben diesen Kontakt dann nicht mehr gibt, wenn nicht mehr 5 Landwirte im Dorf sind, sondern vielleicht 5 Dörfer einen Landwirt haben.
Ja, zugleich könnte man, aber es ist doch ein bisschen paradox, es ist trotzdem, also ich habe es mir ehrlich gesagt auch noch nie so überlegt, aber auch jetzt im Laufe des Gesprächs habe ich gedacht, es ist ein bisschen paradox, es ist doch schon, weil wenn wir technischen Fortschritt haben, es werden immer weniger Menschen gebraucht mit mehr Technik, um trotzdem mehr Tier, also mehr Fleisch und Getreide zu erzeugen, dann könnte man ja auch sagen, Mann, ist doch super, also Einkommen steigt, die Arbeit wird viel leichter, es muss auch gar nicht mehr jeder in der Landwirtschaft arbeiten, so hart von morgens um 4 bis Mitternacht und so. Trotzdem, das nimmt man gar nicht wahr.
Na doch, also das ist natürlich ein riesen Lebenskomfortzuwachs, den wir dadurch haben, dass wir nicht mehr alle von morgens bis abends im Stall und auf dem Feld arbeiten müssen. Es hat nur natürlich auch gewisse Nebenwirkungen, wie diese Entfremdung, mit der muss man dann eben umgehen. Ich glaube, man kann die negativen Externalitäten, sagen die Ökonomen ja immer, also sozusagen diese negativen Auswirkungen von großen Strukturen, durchaus neutralisieren. Man muss es nur einfach bewusst anstellen.
Herr Forstner hat...
Das ist so. Und ich kann aber auch Ihr Unbehagen natürlich verstehen. Ich komme selber vom kleinen Milchviehbetrieb, Anbindehaltung, wie Sie es vorher beschrieben haben, Tierquälerei, ich gebe Ihnen 100% recht. Aber wenn man heute hinschaut auf so einen Betrieb, das ist einfach ein Riesenfortschritt, was Lebensqualität angeht, ja, im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Und insofern, woher kommt dieses Negative? Das wäre eben die Frage. Und da habe ich ja vorher versucht, eine Antwort zu geben. Ich glaube, es hat auch nicht nur mit der Landwirtschaft zu tun. Es hat auch mit der Verarbeitung Industrie zu tun. Das ist ja der nächste Schritt, wo man dann mit, was weiß ich, die prekär Beschäftigten und so weiter ja gemerkt hat, oh, da stimmt's ja auch nicht. Ja. Und dann kriegt man so das Gefühl, diese Lebensmittel, konventionell erzeugten Lebensmittel, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann kommt es vom Konsumenten her eben, wir wollen was anderes. Und das wird dann auch, wird der Landwirt machen. Und ich denke, die ganze Landwirtschaft wird Öko machen, wenn es denn bezahlt werden würde. Ja, weil ein Landwirt will einfach von seiner Arbeit leben können.
Wobei ich nicht gleichsetzen würde, kleine Betriebe gleich Bio.
Genau. Das wollte ich jetzt gerade, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Ist es denn so, klein gleich Bio, groß immer, ja, der also
als
Schädling?
Als ich noch in Mecklenburg-Vorpommern in der Agrarforschung aktiver war, war es dort so, dass die Biobetriebe im Schnitt größer waren als die konventionellen Betriebe. Und also diesen Zusammenhang sehe ich eben auch gar nicht, dass das Bio notwendigerweise klein strukturiert sein muss.
Also der größte Ökobetrieb in Deutschland war die KTG Agrar, die ist inzwischen dann in Konkurs gegangen. Die hatte insgesamt in Deutschland 25.000 bis 30.000 Hektar, war das größte Unternehmen in Deutschland. Und da war die Hälfte dieser Fläche war ökologisch bewirtschaftet.
Welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, die man ja auch, also von der man ja auch jetzt in letzter Zeit immer öfter liest, dass also landwirtschaftliche Betriebe sind, die großen sind nicht mehr in Familienbesitz, sondern das sind so eine Holdings oder Investitionsobjekte. Wie wirkt sich das darauf aus, wie dann die Betriebe wirtschaften? Oder, und wie nachhaltig zum Beispiel die sind?
Auch da gibt es völlig, also sehr unterschiedliche Gruppen. Da gibt es die einen, sagt landwirtschaftsfremde Investoren, die vor allem auf die Rentabilität des eingesetzten Kapitals setzen und vielleicht auch mit Immobilien, also mit Bodenpreissteigerung spekulieren. Und es gibt andere, die sehr verantwortungsvoll und auch nachhaltig engagiert sind. Da gibt es auch Industrielle wie Rethmann und so weiter, die das wirklich nachhaltig betreiben wollen. Insofern kann man nicht sagen, groß ist auch in dem Sinn schlecht, sondern es kommt auch da drauf an. Es gibt große Genossenschaften, die wirklich so als Publikumsgesellschaften funktionieren. Es gibt dann kleine juristische Personen, da sind zwei Personen oder nur eine, die auch 5000 Hektar bewirtschaften. Also von daher, dieses generell zu beurteilen, ist schwierig.
Und ich glaube, das war auch bei KTG Agrar ein sehr gutes Beispiel übrigens, der Fall, dass die eben diese Strategie hatten. Wir sind ein Unternehmen mit Headquarters irgendwo und völlig abgekoppelt von der Fläche. Und das hat eben nicht funktioniert. Während so ein LPG-Nachfolgebetrieb in Ostdeutschland kann durchaus funktionieren oder funktioniert auch in vielen Fällen, auch wenn sie groß sind und auch wenn sie nicht familiengeführt sind.
Also auf jeden Fall immer genau hingucken, das habe ich jetzt schon verstanden. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal eine kleine Lanze brechen wollen für die kleinen Unternehmen. Nachdem ich jetzt die ganze Zeit gehört habe, so idyllisch ist es da gar nicht unbedingt. Aber irgendwas können die doch besser als große. Nämlich was?
Ich würde mal sagen, schön ist natürlich bei kleinen Unternehmen, dass sie einfach ein gutes Verbindungsstück zur Gesellschaft sind. Gerade Nebenerwerbsbetriebe, weil die in zwei Welten unterwegs sind, nämlich außerlandwirtschaftlich und in der Landwirtschaft. Kleine Betriebe, ich bleibe dabei. Ich werde nichts finden, wo ich sagen kann, da sind sie eindeutig besser, außer dass es da mehr sind. Also wenn man die Großbetriebe teilen würde, ja, politisch, Beschluss, ja, kein Betrieb darf größer als 50 Hektar sein oder so. Ich glaube nicht, dass das wirklich Vorteile hätte. Allerdings gibt es einen Punkt. Ich glaube, wenn Quereinsteiger kommen, wenn Leute von der Uni oder von Hochschulen kommen und Landwirtschaft machen wollen oder Gartenbau, egal. Der Landmarkt ist so dicht, dass man nur kleine Stücke kriegt und man muss klein anfangen. Und wenn ich klein anfange und nur wenig Fläche habe, dann muss ich kreativ sein. Da muss ich im Grunde mehr leisten als einer, der viel Fläche hat. Und da kommen eigentlich die besten und größten Innovationen her. Und die werden dann auch, also wenn sie skalierbar sind, irgendwann wird das auch wachsen. Aber sie fangen erstmal klein an. Ob das im Bereich Urban Farming oder im Bereich Champignonzucht auf dem Land ist oder wie auch immer. Aber es gibt so viele kreative Leute. Ja, das Problem ist von denen ist einfach, dass sie nicht an Land kommen und dass sie sich was anderes einfallen lassen müssen. Aber ich glaube, dass das häufig Ideen sind, die zukünftig wichtig werden.
Nochmal ein bisschen plakativer, so für was man halt so im Kopf hat als Normal-Alltagsmensch. Man sieht ja schon die Gegenden, wo es mehr kleinere Höfe gibt, die haben dann die Büsche an den Feldrändern und so weiter. Das ist doch aber schon richtig, dass das für Biodiversität zum Beispiel von Vorteil ist.
Wobei wir hier ja schon ein bisschen vermischen, die Größe der Betriebe und die Größe der Felder. Das ist zwar korreliert, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Maßeinheiten. Das kann ja auch ein.
Stimmt, aber das ist auch ein Punkt, den man nicht im Kopf hat eigentlich. Ne? Man denkt immer irgendwie, lauter kleine Felder, ja klar, lauter kleine Bauern. Stimmt gar nicht.
Das stimmt nicht unbedingt, aber das spricht dafür, für die These, die Sie jetzt gerade aufgestellt haben. Es gab ja mal eine Untersuchung entlang der deutsch-deutschen Grenze zur Artenvielfalt. Und man sah immer, im Westen der deutsch-deutschen Grenze ist die Artenvielfalt um etwa 15% höher gewesen als im Osten. Und das lag natürlich ausschließlich an diesen kleineren Strukturen im Sinne von kleineren Feldern, hinter denen dann meistens auch kleinere Betriebe steckten.
Aber es kommt darauf an, in welche Region man kommt. Denn also die Institutsleiterin vom Institut für Betriebswirtschaft hier am Thünen-Institut, Hiltrud Nieberg, hat ihre Promotionsarbeit damals über die Umweltwirkungen bei unterschiedlichen Betriebsgrößen gemacht und hat dann auch in unterschiedlichen Regionen untersucht. Und sie hat zum Beispiel jetzt in der Hildesheimer Börde, also wo der Boden einfach sehr wertvoll ist, festgestellt, dass da kein Unterschied ist zwischen groß und klein, denn die pflügen alle bis zum Straßenrand, da bleibt nichts übrig. Ja? Und erst jetzt durch manche Programme werden die Bauern dann wieder angereizt oder verpflichtet, hier wieder etwas stehen zu lassen.
Ist es eigentlich tatsächlich so, dass kleine landwirtschaftliche Betriebe immer eher unrentabel sind?
Na, nicht immer, aber es ist also, jetzt muss ich aus der Schweizer Perspektive sprechen, weil ich glaube, in Deutschland ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten wie in der Schweiz. Wenn man in der Schweiz sozusagen eine statistische Analyse macht, wie erkläre ich Gewinn eines Betriebs und Fläche eines Betriebs stark korreliert. Weil wir eben so winzig kleine Betriebe haben, dort sind diese sogenannten Skaleneffekte. Also das, was ich sozusagen mehr rausholen kann, wenn ich größere Einheiten bewirtschafte, extrem stark. Und man kann einen großen Anteil der Varianz an Einkommen erklären mit der Varianz an Größe.
Also wenn man in Deutschland nach Hektaren die Betriebe aufstellt, dann wird man feststellen, die größeren Betriebe haben höheres Einkommen. Auch pro Arbeitskraft, das ist richtig. Aber wenn man dann in die Klassen reinschaut, da ist die Varianz sehr, sehr groß.
Gibt es irgendwas Gutes an kleinen Höfen eigentlich?
Ja, ich denke schon, dass zum Beispiel der Begriff Eigentumsstreuung wichtig ist. Der steht auch bei uns im Grundgesetz. Er ist nur nicht definiert. Was heißt das eigentlich? Soll jeder gleich viel haben? Wann ist das Eigentum gestreut? Wann ist es nicht mehr gestreut? Aber natürlich, wenn Sie viele kleine Bauernhöfe haben, dann ist es breiter gestreut, als wenn Sie wenige große Betriebe haben. Es ist mit den Betrieben, also mit dem Betriebsvermögen, Boden, auch mittlerweile der Standort selber, sind unheimlich hohe Werte verbunden. Also wenn Sie das sehen, wie sich in den letzten 10 Jahren die Werte entwickelt haben bei Land und bei Gebäuden, aber auch Standorte, irgendwas machen zu dürfen, auch wenn es Gewerbe ist, dann ist das schon atemberaubend. Ja? Und man spricht halt im Zusammenhang mit Landwirtschaft fast nie über Vermögen. Man spricht eigentlich nur immer über das regelmäßige Einkommen, also über Gewinn. Man kommt halt schlecht an die Daten auch ran.
Aber eben ist es da nicht auch noch mal ganz essentiell, vor allem wenn man das jetzt vielleicht mal eine ostdeutsche Perspektive einnimmt, zu differenzieren zwischen Betriebskonzentration und Eigentumskonzentration, weil ein durchschnittlicher Betrieb in Ostdeutschland hat ja, glaube ich, 20 verschiedene Verpächter, die da noch irgendwo eine Parzelle besitzen. Also die Eigentumskonzentration ist aus meiner Sicht nochmal eine etwas andere Baustelle als die Betriebskonzentration.
Ist richtig, aber auch da haben wir eine ganz starke Entwicklung gehabt, sodass mittlerweile auch die Pachtanteile oder Eigentumsanteile sich ganz stark annähern zwischen Ost und West. Also da hat, da ist enorm viel übergegangen, ja, von den Verpächtern an die Bewirtschafter, die das gekauft haben. Genau. Okay. Und da, aber wenn man das Geld natürlich in den Boden steckt, dann kann ich es nicht in die Tierhaltung oder andere Investitionen stecken. Ja, ich kann das Geld ja nur einmal ausgeben. Deswegen ist in Ostdeutschland, auch die Wertschöpfung auf der Fläche nach wie vor vergleichsweise gering.
Inwiefern ist es eigentlich sinnvoll, tatsächlich sich auch nochmal die Region anzusehen, wenn man, also wirklich jetzt geografisch, wenn man beurteilen möchte, was da der ideale, vielleicht die ideale Mischung ist oder die ideale Betriebsgröße?
Ich würde sagen, ohne regionale Differenzierung macht es keinen Sinn, weil wir so große Unterschiede haben. Wir haben Tierkonzentrationen in Nordwestdeutschland, also Vechta-Kloppenburg, Weser-Ems. Da haben wir also die Hühnerhaltung, die Schweinehaltung und wir haben dann enorme Probleme bekommen im Bereich Grundwasserbelastung, viel zu viel Gülle. Die Futtermittel werden importiert aus Übersee, vor allem Soja und so weiter. In Ostdeutschland hat man wenig Tierhaltung und dann lechzt man förmlich danach, dass jemand kommt und in Tierhaltung investiert. Und in Süddeutschland ist es nun wieder ganz anders, wieder ganz andere Strukturen, ja, oder in Rheinland-Pfalz mit Sonderkulturen, Weinbau, Gemüsebau. Also insofern würde ich sagen, ohne regionale Differenzierung wird man dem Thema auch Agrarstruktur, groß, klein, nicht gerecht, ja. Also Rheinland-Pfalz, kleine Betriebe, die Leute können davon leben, weil sie halt Weinbau machen und Sonderkulturen.
Das ist natürlich auch jetzt ein besonderes Charakteristikum von Deutschland, von der deutschen Landwirtschaft. Dadurch, dass wir eben da auch diese unterschiedlichen nationalen Geschichten, DDR, BRD, haben, gibt es, glaube ich, in Europa kaum ein anderes Land mit so einer heterogenen Agrarstruktur, wo man so differenzieren muss, wie eben gerade in Deutschland. In der Schweiz haben wir eine viel, viel homogenere Agrarstruktur.
Und das ist von Vorteil?
Nein, es ist weder von Vor- noch Nachteil. Man muss sich nur, wenn man Agrarpolitik macht, auf diese Heterogenität einstellen und allen Betrieben gerecht werden.
Kann man eigentlich sagen, es gibt die ideale Betriebsgröße?
Nein, die gibt's nicht. Es gibt Ansprüche, es gibt Herausforderungen und die haben wir auch schon benannt, ja, sei es Klimawandel oder Resilienz, Anpassung an den Klimawandel, Biodiversitätsaspekte, Artenschwund, Tierwohl ist ein ganz großes Thema, Tierschutz. Jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, wer stellt das, was die Gesellschaft will, am besten bereit.
Das sehe ich genauso und würde vielleicht mit einer Gegenfrage antworten. Könnte man sich nicht vorstellen, dass es immer unwichtiger wird, diese Ebene des Betriebs? Also wenn ich die Digitalisierung der Landwirtschaft anschaue, merke, dass wir wahrscheinlich alle noch erleben werden, wie die Traktoren unbemannt übers Feld fahren werden, wie es den Landwirt sozusagen als Produzent in dem physischen Sinne gar nicht mehr braucht. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass es ihn auch als Entscheidungsträger immer weniger braucht, weil die Industrie ihm immer mehr Produktionsentscheidungen abnimmt und immer mehr selber definiert, wie sie es denn gerne hätte, dann ist es, das Eigentum an Boden werden wir immer haben, aber dann werden das wahrscheinlich irgendwelche Lohnunternehmer mit ihren Maschinen auch unbemannt dann steuern können, diese physischen Produktionsprozesse, und der Betrieb als solcher wird dann gar nicht mehr in Erscheinung treten. Wäre das ein Zukunftsszenario?
Also ich finde jetzt den Gedanken total spannend, weg von Betriebsstrukturen zu denken. Aber jetzt gerade bei dem Beispiel mit lauter Robotern auf dem Feld, habe ich mich jetzt gerade gefragt, dann ist ja die Entfremdung noch größer, oder? Zum Verbraucher.
Das ist richtig. Da müssen wir sozusagen dann andere Wege finden, um diese Kommunikation, die dann, also aus meiner Sicht muss da auch der Unterrichtsplan überarbeitet werden, dass eben mehr über Lebensmittelproduktion gleich in die Grundschule und dann auch in die weiterführenden Schulen reinkommt, um genau dieser Entfremdung vorzubeugen.
Ich möchte trotzdem nochmal auf das, weil das finde ich wirklich einen total spannenden Punkt. Denken wir mal nicht in so Betrieben oder in so Betriebsstrukturen. Ist das möglich in der Marktwirtschaft? Nein.
Naja, also das hieß ja quasi, dass es einfach Lohnunternehmer gibt, die diese physischen Produktionsprozesse abwickeln, nicht notwendigerweise mit eigener Beteiligung, sondern eher mit der Beteiligung eigenen Kapitals. Und dass es Eigentümer gibt, die davon einen größeren Teil der Rente abbekommen. Aber was dann davon der Betrieb ist, weiß ich nicht.
Aber ich gebe Stefan Mann vollkommen recht, das ist nicht mehr der Bauernhof, den man so im Kopf hat, sondern es gibt professionelle Serviceanbieter, die können Technologien finanzieren, was dann so ein kleiner Betrieb ja auch gar nicht könnte. Und sie stellen noch ihren Boden zur Verfügung.
Das finde ich total interessant, aber den Gewinn würde doch dann der Landeigentümer bekommen, oder nicht?
Der Lohnunternehmer will natürlich auch leben, aber der Landeigentümer möchte auch einen Anreiz haben, sein Land entsprechend dem Lohnunternehmer zu überlassen. Genau,
in einem solchen Szenario. Genau, das heißt, profitieren würden dann doch wieder die Leute, die am allermeisten Land haben, weil die könnten dann...
Sicher.
Ja, ja. Das auf jeden Fall. Aber vertragsmäßig kann man das gestalten, wie man will, weil auch der Lohnunternehmer, wenn er das Risiko übernimmt und dem Landeigentümer dann eben einen fixen Betrag gibt und den kennt der vorher, bevor er sich auf den Vertrag einlässt, dann würde der Lohnunternehmer das Risiko übernehmen und würde entsprechend stärker auch an dem Ertrag beteiligen. Genau, aber weil Sie immer wieder auf den Punkt kommen, warum finden wir Klein eigentlich gut? Es ist ja so, und das mit der Kulisse stimmt ja auch. Urlaub auf dem Bauernhof, da will man eine schöne Kulisse haben und man merkt, streichelt so und so weiter, das kommt bei Kindern und so immer gut an. Aber man muss eben vorsichtig sein, wenn man einen Sektor betrachtet, wie die Verhältnisse sind. Habe ich 50-50 oder habe ich 90-10 oder vielleicht ist das noch weniger, sind das nur 2%. Ja? Und ich sehe auch, und ich vermute, Herr Mann, Sie auch natürlich eine Gegenbewegung. Es gibt so ein Bedürfnis und dann gibt es eben solidarische Landwirtschaft, Regionalwert AG und all diese Ansätze oder auch junge Leute, die von der Hochschule kommen und sagen, ich möchte einfach was mit Landwirtschaft machen, weil das sinnstiftend ist. Ja? Und die Frage ist eigentlich nur, wie stark wird dieser Bereich? Und das, wovon wir gesprochen haben, war jetzt einfach das, was den Sektor dominiert. Und diese Pflänzchen, die auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium zurzeit untersucht werden in Aufträgen, ja. Ein neues Landeigentum auch, ja. Beteiligungen. Wie kann man das eigentlich machen? Der Staat hat ja auch Flächen. Kann man die vielleicht für solche Zwecke zur Verfügung stellen? Weil da vielleicht erstens die gesellschaftlichen Bedürfnisse bedient werden, aber auch Innovationen eben entstehen, ja. Aber wir waren jetzt bei dem Gros, wo ich sagen würde, das ist über 90%, ja.
Ja, klar, so war das ja auch gedacht. Ne? Also man muss sich ja erstmal irgendwie klar machen, wie funktioniert das große Ganze, um dann zu gucken, okay, in was für Nischen gibt es vielleicht Ansätze, die über das Bestehende hinaus weisen und dann eben auch über die Probleme, die das mit sich bringt. Und deswegen jetzt dann nochmal die Frage, Sie hatten das ja gerade angesprochen, also die Rolle des Handels, wie stark sehen Sie denn da die Möglichkeit oder die Innovationskraft, wie stark kann der Handel ein Treiber sein auch für solche anderen integrierten Ketten oder für Strukturwandel?
Also wenn man die Lebensmittelzeitung liest, das ist ja so das Zentralorgan in dem Bereich, dann stellt man fest, dass der Handel Standards setzt. Ja, also das, was teilweise die Politik nicht hinbekommt, ja. Ob das, was weiß ich, zusammen mit der Landwirtschaft ITW, diese Initiative Tierwohl ist, oder Zertifizierungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, das macht der Handel. Die Politik bringt es nicht fertig. Ja? Und jetzt im Zusammenhang mit Tierwohl fängt man klein an. Vermutlich, wenn der Handel das in die Hand nehmen würde, würde das relativ schnell gehen. Aber man will natürlich auch nicht alles in die Hände des Handels geben. Ja, aber ich vermute, dass der Handel da wirklich viel Power hätte, Sachen viel schneller und auch besser durchzusetzen, weil er da auch Kernkompetenzen besitzt.
Ja, der Handel ist einfach am nächsten dran am Konsumenten, was ein großer Vorteil ist. Und also ich erlebe das in der Schweiz, da war ich jetzt gerade relativ fasziniert. Wir haben einen großen Einzelhändler, Mikro, der eben auch eine sehr starke Integration in die Industrie rein hat. Und der hat jetzt gerade als weltweit Erster ein gekochtes Ei aus Fleischersatzprodukten auf den Markt gebracht. Sagen aus Soja und Erbsen ein gekochtes Ei, weil er eben merkt, es gibt vom veganen Segment der Bevölkerung eine wachsende Nachfrage nach allen tierischen Lebensmitteln. Beim gekochten Ei gab es es eben noch nicht. Jetzt gibt's auch das. Also der Handel ist eben wirklich in der Lage, die Bedürfnisse der Verbraucher relativ schnell zu erkennen und dann eben auch umzusetzen, wenn seine Beziehungen in Industrie und Landwirtschaft gut genug sind.
Jetzt aber nochmal zum Stichwort Innovation und wie man die vielleicht etablieren kann oder diese zarten Pflänzchen, wie Sie gerade genannt haben, wie man die vielleicht ein bisschen gießen kann. Und das verknüpft mit dem Idyll, was wir am Anfang diskutiert hatten. Also es gibt ja offenbar ein Bedürfnis danach, nach dem heilen Bauernhof, nach der heilen Welt in so einem kleinen Dorf, wo man dann im Dorfladen seine Butter holt, die der Bauer gerade, also die von der Milch, die aus dem Stall stammt, der auch in diesem Dorf steht. Das gibt es ja offenbar. Also könnte man vielleicht sagen, zumindest irgendwie so aus kulturellen Gründen oder so, da gibt es auch ein Bedürfnis danach, sowas aufrechtzuerhalten und welche, also dieses Bild von so einer ganz sauberen, reinen, alten Landwirtschaft und wie kann man die sozusagen ins Heute transportieren? Also mit was für Modellen? Stichwort solidarische Landwirtschaft ist da gefallen. Und dann daran anschließend dann wiederum gleich nochmal die Frage, ist es dann gleich, also ist das wirklich mehr als ein neues Idyll? Also kann das wirklich auch Hand und Fuß haben?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Also ich glaube wirklich, dass es Agrarromantik ist, die man heute nicht wiederholen kann. Ja? Sondern das, was heute entsteht, ist etwas anderes. Glaube ich, ja. Das sind Kommunen oder wie auch immer, Regionalwert AG in Deutschland, also ausgehend von Freiburg im Breisgau, mittlerweile in Deutschland, glaube ich, 10-mal, in Hamburg auch, da kommen Städter und beteiligen sich dann finanziell an der Produktion, ökologisch ausgerichtet in dem Fall, ja. Und es gibt viele andere Spielarten von diesen neuen Ansätzen, aber es ist etwas anderes. Das wollte ich sagen.
Aber es ist auch was dieser Entfremdung entgegenwirken kann, von der wir vorhin gesprochen haben. Also es wäre möglich, theoretisch zum Beispiel auch in so einer mehr oder weniger digitalen Umgebung oder unter ganz neuen Strukturen auf so eine Weise diese Entfremdungsproblematik zu lösen. Oder
auf jeden Fall. Also gerade dieses Beispiel solidarische Landwirtschaft, das liegt, glaube ich, also dass viele Menschen und immer mehr Menschen dieses Bedürfnis haben, in Kontakt zu sein mit den Flächen und den Menschen auf den Flächen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Es liegt natürlich daran, dass die Ernährung etwas ist, was in unser Innerstes geht. Und deswegen brauchen wir da ein Vertrauensvolumen, was größer ist, als wenn ich mir ein Auto kaufe oder irgendwie noch ein Boot oder sowas. Und da sehe ich schon, dass es Kreise in der Bevölkerung geben wird, die wachsen werden, wo wir uns überlegen müssen, wie bringen wir die wieder enger mit der Produktion zusammen.
Es gibt natürlich Zusammenhänge zwischen Betriebsgröße und negativen Effekten. Und zwar welche, die nicht zufällig sind, sondern die wirklich systemisch sind. Also Weidehaltung. Wenn Sie 1000 Kühe haben, dann werden Sie die Kühe eher nicht auf die Weide bringen. Kann schon mal der Fall sein, aber eher nicht, als wenn Sie jetzt 100 Kühe haben in Ostfriesland oder in Nordfriesland. So, jetzt gibt es Anreizprogramme, um die Tiere wieder auf die Weide zu bringen. Und irgendwann, wenn der Anreiz groß genug ist, werden das auch größere Betriebe machen. Man tauscht Flächen zusammen und so weiter und nimmt diese Kosten in Kauf. Aber da sieht man eindeutig, da ist ein Zusammenhang. Ein anderer Zusammenhang nehme ich mal an, wenn ich 50 Schweine habe, werde ich jetzt nicht automatisch Fütterungsantibiotika so prophylaktisch einsetzen. Bei großen Beständen im Bereich Geflügel und Schwein ist das eine Grundvoraussetzung, weil sie ansonsten die Tiere so nicht halten können. Und das ist natürlich mittlerweile ein Riesenproblem, Antibiotika-Einsatz. Ja, wird ja auch gemonitort mittlerweile, weil es so ein großes Problem ist. Aber das macht ein kleiner Betrieb eher nicht.
Wo ist also Kleingut, wo ist Großgut und wie sollte was idealerweise gefördert werden? Jetzt mal, wenn Sie sich wünschen könnten und wenn Sie es entscheiden könnten, was würden Sie machen?
Also ich sehe wirklich gerade einen großen Transformationsprozess, dass wir die Landwirtschaft, wie wir sie jetzt die letzten 10.000 Jahre hatten, gerade so ein bisschen dabei sind zu verlassen und in neue Systeme einzusteigen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage Kleinbetriebe versus Großbetriebe sich dann irgendwann gar nicht mehr stellt, weil wir eben die ganze Produktionsweise relativ umstellen müssen. Fördern würde ich tatsächlich Bewusstseinsbildung, sowohl was unser Umgang mit landwirtschaftlichen Tieren angeht, als auch was sozusagen zum Beispiel dass wenn Landwirt und Verbraucher miteinander sprechen, was für Vor- und Nachteile Pflanzenschutzmittel haben, dass man dann ungefähr sozusagen auf dem gleichen Boot ist und dass die Verbraucher nicht denken, die Landwirte lieben Gift. Das tun sie nicht, natürlich nicht. Also solche Bildungsprozesse scheinen mir wichtiger zu sein als aktive Strukturpolitik.
Auf jeden Fall Aufklärung, Bildung, Kommunikation, Information, ganz klar. Also das kann man auch fördern, aber jetzt strukturpolitische Maßnahmen, da tue ich mir ein bisschen schwer, weil man einfach nicht weiß, in welche Richtung es geht. Das würde nicht bedeuten, der Staat weiß es besser. Und wir haben ein marktwirtschaftliches System und wir haben Kartellrecht. Und da würde man sich manchmal wünschen, weil große Einheiten natürlich regional schon Macht ausüben können. Also wenn Sie in einer Gemeinde sind, wo es nur noch einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt und Sie wollen da irgendwas gestalten, ja, Bäume pflanzen, sonst irgendwas, sind sie abhängig von einem Unternehmen, ja. Und da würde man sich wünschen, dass es so eine Art Kartellrecht auf dieser regionalen Ebene gibt, dass man also oben nach oben hin begrenzt und nicht jetzt unten groß fördert, weil man es einfach nicht weiß, ja, was jetzt gut, was nicht so gut ist. Da kommt es einfach auf die Art der Bewirtschaftung an. Aber das andere hat dann einfach mit Macht und Einfluss zu tun. Und da kommt man auf ländliche Entwicklung und da würde ich sagen, kann es dann wirklich auch Probleme geben. In anderen Ländern ist das zu beobachten, Brasilien und so, wo wirklich eine extreme Flächenkonzentration vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen würden.
Auf jeden Fall.
Und um flexibel reagieren zu können auf Entwicklungen in der Zukunft, ist es vermutlich gut, vielfältig aufgestellt zu sein in der Gegenwart.
Das würde ich sofort unterschreiben. Vielfalt befördert die Resilienz. Ja, und ich würde auch sagen, dass innovative Ansätze, die könnte man am ehesten fördern, weil man dann so eine Risikoprämie bezahlt. Und das ist auch was gesellschaftlich erwünscht ist.
Das waren 45 Minuten zur Zukunft der kleinen Betriebe und großen Unternehmen in der Landwirtschaft, die uns idealerweise jeweils auf ihre Weise gut ernähren werden und klima- und umweltgerecht und ohne Tierquälerei in der Zukunft. Herzlichen Dank an Bernhard Forstner vom Thünen-Institut und Stefan Mann vom Schweizer Institut Agroskop für Zeit und Input.
Danke, gleichfalls.
Und allen Hörerinnen und Hörern möchte ich an dieser Stelle auch alle anderen und weiteren Folgen dieses Podcasts ans Herz legen. 45 Minuten Zukunft, der Podcast des Thünen-Instituts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Lydia Heller. Tschüss und bis bald.